Willkommen zurück, meine Lieben, bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Ich habe heute den Markus da, Markus von Lean Coders. Die waren mal auch Sponsor und Partner des Podcasts. Und letztens stolper ich über einen Artikel im Brutkasten, wo steht, Bitcoin hat uns den Arsch gerettet, nämlich der Firma. Die haben Bitcoin-Reserven aufgebaut und als dann ein Kunde, ein sehr bekanntes österreichisches Unternehmen, in die Insolvenz geschlittet ist, war es plötzlich soweit, man musste zurückgreifen. Markus erzählt jetzt die ganze Geschichte dahinter. Wie haben Sie das gemacht? Wie haben Sie das erlebt? Wie haben Sie das mit Ihren Mitarbeitern kommuniziert? Wie ist das bei den anderen Partnern und Firmen angekommen, mit denen man zusammenarbeitet? Und warum sollte jede Firma und auch jede Privatperson darüber nachdenken, eine Bitcoin-Reserve aufzubauen? Zum Beispiel über den Weg bei Coinfinity, und da spart man sich damit, was Bitcoin bringt, 21%, das wisst ihr. Eine wirklich coole Story. Wir sprechen auch über, wie ist das überhaupt, eine Firma aufzubauen, Steuern in Österreich zu bezahlen, wie die Kommunikation nach außen, die Kommunikation nach innen, wie kann man da eine neue Transparenz vielleicht auch finden, weil ich finde auch, dass die Geschichte, dass sie überhaupt erzählt haben, hey, wir hatten da Probleme und Bitcoin hat uns da rausgeholfen, weil wir diese Reserven hatten, allein das ist schon irgendwie eine neue Form der Transparenz, die mir gut gefällt. Ich glaube, dass das echt eine spannende Folge ist, nicht nur für Unternehmer, sondern für jeden, der sich die Frage stellt, wie man in einer finanziellen Crunch-Phase vielleicht über die Runden kommt. Viel Spaß mit dieser speziellen Folge. Ich sage herzlich willkommen, Markus Kirchmeier von Lean Coders bei Was Bitcoin bringt. Servus, Markus.
Grüß dich, servus, hi.
Du bist Prokurist, Mitgesellschafter von Lean Coders. Was ist denn Lean Coders?
Du, Lean Coders ist eine IT-Agentur. Wir entwickeln Software auf Individualbasis für Kunden, meistens im B2B-Bereich. Das heißt, Business-Software, ich sage immer so ein bisschen scherzhaft, die Dinge, die nicht sexy sind, sondern die einfach die Unternehmen wirklich brauchen. Wir digitalisieren im Endeffekt Unternehmen und holen sie aus der Steinzeit in die moderne Zeit.
Das ist ja relativ wichtig, also dieses Digitalisierungsding. Davon habe ich schon gehört.
Ja, definitiv. Es ist gerade in Österreich, im deutschsprachigen Raum, wenn man so ein bisschen den Medien folgt, sind wir da ein bisschen hinten. Und ich glaube, das ist ein Thema, das uns in den nächsten Jahren noch definitiv verfolgen wird. Und ja, ich hoffe, wir können einen großen Teil dabei spielen.
Dein Kollege und Gründer von Lean Coders, der Christoph, war schon mal hier im Podcast. Lean Coders war auch mal Sponsor vom Podcast.
Richtig.
Also wir sind quasi einander verbunden. Und ich habe einen Artikel gefunden beim Brutkasten, wo ich auch mal eine lange Zeit Kolumnist war. Und der Artikel war Überschrift: Bitcoin hat unsere Firma gerettet. Oder sowas in der Richtung. Da habe ich mir gedacht, die kenne ich doch.
Es war sogar mit vermutlich am Fäkalausdruck, aber ja, definitiv.
Was ist da passiert?
Ja, vielleicht macht es Sinn einfach, ich erzähle ganz kurz auch, was ursprünglich gewesen ist. Weil,
genau, wir fangen dort an, wo es Sinn macht.
Ja, perfekt. Viele kennen wahrscheinlich die KTM AG. Mhm. Ich bin in meinem Freundeskreis auch schon dafür bekannt, dass ich sehr viel aus der Richtung sage, weil es uns tatsächlich wirklich getroffen hat. Die KTM AG macht Motorräder im Kern, ja. Ein riesen internationaler Konzern, sicherlich auch mit die besten Motorräder da draußen. Viele, viele Fans, MotoGP etc.
Und Kult eigentlich.
Ja, definitiv. Österreichischer Kult, wirklich auch ein Traditionsunternehmen, also eine Riesenmarke. Und wir haben sehr viel Zeit investiert, diesen Kunden für uns zu gewinnen. Und haben das geschafft und haben dann über die Jahre hinweg, in den letzten 3, glaube ich, Jahren sowas, 7-stellige Umsätze auch mit ihnen gemacht. Also wir waren super happy. Die haben gemerkt, wir liefern Qualität. Wir haben gemerkt, das ist ein guter Kunde. Die haben extrem viel vor. Die wollen sehr viel digitalisieren. Da ging es vor allem um eine Händlerplattform.
Kannst du ganz kurz beschreiben, was das heißt oder was ihr da gemacht habt, damit man auch ein Gefühl dafür bekommt, was ihr eigentlich macht?
Ja, natürlich. Im Endeffekt wollten die ihre ganzen Prozesse, dieses ganze Verkaufsstreaming, was sie ja über Händler betreiben, es ist wie beim Autokauf auch klassisch über Autohändler, wollten die alle diese Verkaufsprozesse auf eine Plattform bringen. Das heißt, alles in einem System, keine Daten werden irgendwo hin und her geschoben, sondern das wird wirklich alles über diesen Dealer Hub, wie sie es genannt haben, abgewickelt. Der Händler tritt darauf ein, sie gehen darauf ein, die Erzeuger, die Produktion etc. wissen, wann muss was nachgeliefert werden, wie viel ist wo in den Lagerhallen etc. Komplett umfassendes ERP-System im Endeffekt. Mhm. Und wir haben in diesem Großprojekt begonnen, langsam mitzuentwickeln mit einzelnen Personen und dann mit immer mehr Personen, haben Teile, Frontend, Backend etc. Möchte jetzt nicht mit den Fachbegriffen irgendwie langweilen.
Ja, Frontend ist das, was die Leute nutzen im Alltag, die, richtig, die Mitarbeiter, genau, von der KTM und von den Händlern. Backend ist quasi das, wo man im Hintergrund herum.
Genau, die Datenbanken etc. und Frontend im Endeffekt, was du siehst.
Aber jetzt nur ganz kurz, gibt es sowas nicht quasi aus der Schublade? Muss man sowas immer neu entwickeln als Firma?
Jein. Gibt natürlich große Lösungen und werden auch Teil von wirklich großen Konzernen verwendet. Die Sache ist einfach, dass die meistens dann natürlich nicht individuell zugeschnitten sind. Und bei großen Lösungen, sei es ein SAP oder wie diese ganzen Dinge heißen, muss man oft dann seine Firma an deren Prozess anpassen, mhm, und nicht umgekehrt.
Ja, verstehe. Das heißt, man muss quasi hergehen und sagen, ah shit, wir müssen jetzt eigentlich unseren Produktionsprozess zum Beispiel ändern oder unseren,
richtig,
Verkaufsprozess ändern,
richtig,
weil sonst kann die Software das nicht abbilden.
Genau.
Okay.
Und wenn du das nicht möchtest, aber mit deren Software abbilden willst, dann zahlst du Unmengen, die zu customizen.
Ja, klar.
Und dann ist es nicht mehr wirklich ein Unterschied, ob du es selbst gebaut hast. Und der große Vorteil natürlich von individueller Software ist, das gehört dann dir.
Ja, und wenn du es customizen willst, bist du schon an dem Punkt, wo du eigentlich schon committed bist und dann kommst du drauf, damn, ich muss noch nachlegen.
Ja, genau. Und dann die Lizenzgebühren, ja, die...
Okay.
Die sind nicht von schlechten Eltern, wurscht. Die haben sich quasi dazu entschieden. Wir haben dann auch die Architekten noch kennengelernt. Das war alles extrem gut durchdacht. Ja. War ein riesen Projekt, teilweise, was wir nicht sind. Über 200 Leute, die an dem Projekt gearbeitet haben. Wir haben, wie gesagt, nur Teile davon gemacht.
Wie groß seid ihr? Oder?
Ja, wir sind knapp nicht ganz 40 Leute aktuell. Und arbeiten nochmal zusätzlich, das ist wahrscheinlich in späterer Folge dann jetzt auch nochmal interessant, mit 30 Freelancern, die auch für uns an Projekten, yeah, entwickeln. Und haben eben dran gearbeitet und ging über Jahre hinweg gut. Und dann irgendwie hat es einmal so ein bisschen begonnen, dass die eine oder andere Rechnung ein bisschen zu spät gezahlt wurde, was ja noch passieren kann, hat auch immer ganz gutes Reasoning gegeben. Und wir haben uns nichts dabei gedacht. Und dann ist heute mal in der Zeitung gestanden, KTM AG ist insolvent, was irgendwie uns nicht so wirklich bewusst wurde, beziehungsweise wir auch nicht wirklich erfahren haben. Also es ist eigentlich alles immer gut gerannt. Das war so kleine Anzeichen. Also sie haben von den Kollegen, mit denen wir uns gut verstanden haben von der KTM, hast du mal gehört, ja, die Verkaufszahlen waren jetzt nicht so gut. Sie müssen ein bisschen drauf schauen etc., aber das Projekt ist unheimlich wichtig, Einsparungen gibt es immer woanders etc. Und es war wirtschaftlich jetzt nicht wirklich eine Bombezeit. Das heißt, das war eigentlich normal da draußen, dass man hört, hey, es geht Ihnen nicht so gut, aber Sie werden jetzt investieren, um für die Zukunft fit, mhm, zu sein. Und ja, auf einmal KTM ist insolvent und wir sind heute da gestanden und haben uns gedacht, jo, das klingt jetzt nicht ganz so ideal, weil wir hatten zu dem Zeitpunkt über 500.000 Außenständer bei Ihnen. Und haben halt dann mal das Ganze vorgefühlt etc. Wir waren über eine Tochterfirma bzw. Schwesterfirma eigentlich in das Konstrukt drinnen, weil die wollten alle ihre Prozesse quasi vereinheitlichen in einer Firma, eigene IT-Dienstleister in ihrem Konzern. Und haben halt mal so nachgefühlt etc. Und uns ist eigentlich immer gesagt worden, ja, das ist kein Problem. Das ist das wichtige Thema, da wird noch weiter investiert. Das ist halt jetzt einfach nur die Mutter, wo nicht so gut klappt etc. Und wir... junges Unternehmen, wie wir sind, waren halt recht gutgläubig und haben dann auch irgendwie, weil halt so viel Need war und weil so viel Druck dahinter war, einfach auch weitergearbeitet, weil wir uns dachten, wenn das Projekt steht, dann haben die wirklich ein Problem. Ja?
Das heißt, ihr habt es nicht zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen können, okay, wir können jetzt zumindest die Arbeit einstellen, sondern ihr habt die Dienstleistung weiter erbracht.
Richtig.
Wir müssen dazu sagen, egal wann diese Folge erscheint, die ganze Insolvenz und Weiterführung von der KTM ist ja, das ist ja alles noch im Prozess. Ja? Es ist ja nicht, richtig, unmöglich, dass das einfach auch mal, dass die Firma weiterhin gibt.
Absolut, absolut. Also soweit ich weiß, ist Stand jetzt, wo wir aufnehmen, auch die sind die ersten Sanierungsplanzusagen, genau, schon gemacht worden. Die KTM AG per se wird weitergeführt werden. Wie das genau passiert, habe ich jetzt im Detail nicht im Kopf. Aber alles, was drumherum entstanden ist, ist ja eine riesen Insolvenzwelle, die da begonnen hat. Also es trifft ja nicht nur die KTM, sondern so gut wie alle Lieferanten sind ja ordentlich getroffen worden, so auch wir.
Genau, und das ist eigentlich das, worüber wir heute reden wollen. Das heißt, da gibt's ein Zentrum, das Zentrum hat ein Problem, das kann nicht mehr zahlen und das hat Auswirkungen, aber die Auswirkungen, die stehen ja nicht in der Zeitung. Ne? Da steht ja nicht in der Zeitung, IT-Dienstleister aus Wien hat 500.000 ausstehend und weiß jetzt nicht weiter. Ne?
Das stimmt, steht nicht in der Zeitung, wenn es niemand publik macht. Und deswegen haben wir auch gesagt, ich glaube, wir sollten da mal drüber reden, weil es hat halt schon so erste Berichte gegeben. Ja, natürlich gibt es da eine Welle, aber das ist den Medien eigentlich so ein bisschen egal, weil der reißerische Name ist halt die KTM.
Genau.
Das ist das Traditionsunternehmen. Genau. Ja.
Und das auch jeder kennt. Also
absolut.
Wie du sagst, das Logo, da gab es jetzt sogar den Fall dann, die KTM hat die Fahrräder vor Jahren schon verkauft.
Richtig.
Aber gleichzeitig, glaube ich, sogar das Logo lizenziert. Das heißt, die Unterscheidung zwischen KTM-Fahrräder, KTM-Motorräder ist für den Konsumenten ganz schwierig. Und da hat dann die KTM-Fahrräder dann wochenlang allen erklären müssen, wir sind nicht diese, wir sind eine andere KTM.
Soweit ich weiß, nutzen sie es aber trotzdem, weil sie natürlich diesen extrem guten Namen haben.
Immer
und
noch.
Ich glaube, sie haben nicht einmal ein eigenes Marketing oder irgendwie so. Ist mir mal gesagt worden, weiß ich nicht, ist jetzt nicht geproofed.
Mein erstes Fahrrad war auch ein KTM.
Ja, also es ist auch, durch das ist mal verkauft haben, ist natürlich die Technologie dahinter. Und nochmal, das ist hochwertiges Zeug, was die machen. Also das ist wirklich sehr beliebt und auch meine ganzen Motorradfreunde, ich selbst fahre nicht.
Wollte ich gerade fragen.
Fahre nicht, ja, aber viele Motorradfreunde etc., KTM ist da schon was wert.
Ja. Ja.
Oder war, je nachdem. Und genau, und dann ist eben diese ganze Insolvenzwelle, um jetzt da wieder drauf zurückzukommen, gestartet worden. Und wir sind halt noch vertröstet worden etc. Wir haben dann auch mit hochrangigen Mitarbeitern Gespräche gehabt. Und uns ist mehr oder weniger gesagt worden, das wird sich alles regeln, es wird alles bezahlt werden etc. Teilweise sind dann auch Beträge bezahlt worden, die aber natürlich nicht alles waren. Mhm. Und witzigerweise habe ich einen Call gehabt mit Geschäftsführern von Abteilungen und die haben gesagt, also ihres Wissens nach, und das ist immer das Auge, also ich möchte die Mitarbeiter, mit denen wir zu tun hatten, die Mitarbeiterinnen auch, überhaupt nichts Schlechtes nachreden. Ja. Die haben wirklich alles gegeben, die waren immer transparent, die sind immer zuvorkommen gewesen, haben uns sofort Infos gegeben, wenn sie hatten. Die Konzernleitung hat ihnen aber die Infos auch nicht gegeben. Das heißt, wir haben einen Call gehabt, wo geheißen hat, hey, morgen wird Geld überwiesen. Am nächsten Tag ist aber dann eine E-Mail gekommen vom KSV, hey, da gibt es eine Insolvenzanmeldung und wenn ihr Gläubiger quasi seid, dann müsst ihr jetzt beginnen, dass ihr es eintragt. Und wir waren so, was ist jetzt los? Zu dem Zeitpunkt, glaube ich, es waren 250.000, die noch nicht bezahlt wurden und die natürlich wir in diesem Verfahren dann auch nicht bekommen werden. Also wird eine Quote geben, hoffentlich, wenn, ist ja die Schwesterfirma, wenn da die Sanierung angenommen wird, werden wir die über ein paar Jahre hinweg kriegen, aber im Endeffekt ist ein Haufen Kohle weg, mindestens 200.000. Plus natürlich die ganze Umsatzsteuer, weil wir haben auch mit vielen Freelancern, wie schon erwähnt, gearbeitet, die wir natürlich da in Rechnung gestellt kriegen. Die fällt auch alles auf uns zurück. Also das müssen wir zahlen. Also es ist eine immense Summe, die eigentlich da auf uns zukommt, beziehungsweise zugekommen ist. Und
selbst wenn das dann im Insolvenzverfahren etc. irgendwann einmal zumindest zum Teil beglichen wird, ist das nichts, mit dem du jetzt deine Mitarbeiter bezahlen kannst, nichts, mit dem du jetzt ernsthaft planen kannst.
Absolut. Also es ist egal, was aus dem Ganzen dann wird, ist es jetzt in der Situation quasi zu dem Zeitpunkt liquiditätstechnischer Horror. Mhm. Und wir haben uns dann zusammengesetzt und wir sind 100% eigenfinanziert. Ja. Wir haben nie irgendwelche Fremdgelder aufgenommen. Wir haben auch noch nie so Dinge wie einen Überzugsrahmen etc. genutzt. Also wir sind wirklich, und auf das sind wir wirklich stolz.
Ein schwäbisches Unternehmen quasi.
Ja, nur aus Wien halt. Ja, genau. Aber wir sind auf das extrem stolz. Uns gibt es jetzt, ich glaube 2015 hat der Christoph damals als Freelancer das erste Mal den Namen Linkodas verwendet. Ja. Sind auf das einfach wirklich sehr, sehr stolz. Aber wenn du das hast und dann wirklich über 200.000 Euro einfach einmal so Tag X weg sind, und das war damals ein Zeitpunkt, wo auch andere Unternehmen diese ganze Krise etc. so ein bisschen gemerkt haben. Und dieser große Brocken in den Medien, KTM ist Insolvenz, hat andere Unternehmen natürlich auch ein bisschen zur Vorsicht verleitet. Und teilweise sind Firmen, die immer rechtzeitig bezahlt haben, mit 60 Tagen Überfälle Gelder eingetroffen. Und es waren riesen Außenstände. Also wir haben fast 500.000, die wir eigentlich hatten, nicht am Konto gehabt.
Das ist interessant. Es ist so, dass quasi andere Firmen nur aufgrund der Stimmungslage in den Medien sagen, naja gut, dann reizen wir das mal aus.
Richtig.
Und zahlen die Rechnung nicht sofort.
Richtig.
Das ist interessant.
Das ist, ja, also selbst auch jetzt Unternehmer, ich weiß es nicht, ob ich es so machen würde. Ich bin eigentlich tendenziell eher so, dass ich sage, faire Partnerschaft und Arbeit moralisch okay, aber vielleicht in manchen Situationen muss ein Unternehmen irgendwie so handeln, dass es halt Dinge ausreizt, was gesetzlich möglich ist.
Ja.
Du hast ein Mahnsystem, irgendwann einmal schickst du dann, es gibt gewisse Mahnspesen, die sind in der Größe des Ganzen irgendwo verwerflich beziehungsweise zu vernachlässigen. Und wenn das dann alles auf einmal kommt, dann wird es richtig eng. Mhm. Und dann hat es wirklich den Moment gegeben, wo wir aufs Konto geschaut haben und gewusst haben, Gehälter in 3 Tagen, aber ist nicht da am Konto. Ja, und dann, was machen wir im Endeffekt? Und dann hast du die ganzen Freelancer-Rechnungen etc. Wir hätten natürlich das ganze Spiel weiterspielen können. Ja? Wir hätten machen können wie alle anderen Unternehmen und sagen, ja, kommt erst nächsten Monat, weil am Monat verspätet zahlen ist, tut irgendwie in Österreich nichts. Das scheint Usus zu sein, ja, zu dem Zeitpunkt.
Also ich als kleiner Medienunternehmer zahle natürlich meine Rechnung immer sofort und habe auch sehr gute Erfahrungen mit meinen Partnern gemacht, aber natürlich kann ich mir das vorstellen, dass das passiert. Also es ist interessant, wie du es erzählst. Und vor allem deine Mitarbeiter kannst du nicht sagen, wartet sie
nicht. Ja, da geht's nicht, definitiv.
Die fragen, ob du ein bisschen deppert bist.
Ja, erstens das und zweitens hast du natürlich rein rechtlich, was das für Probleme
gibt. Ja, natürlich.
Also wir haben uns mit dem überhaupt nicht beschäftigt. Für uns war klar, einerseits wir zahlen Gehälter pünktlich, andererseits unsere Partner werden bezahlt.
Ja.
Das war eigentlich das war sofortiger Konsens. Ich habe einfach nur gefragt, hey Leute, wie schaut's aus? Was tun wir? Und jeder hat genau das Gleiche gesagt. Das wird alles bezahlt. Und diese ganze Welle, die gekommen ist, und das hat ja nochmal von KTM bis hin zu Sublieferanten teilweise ganze Unternehmen ausgelöscht. Ja. Und wir haben gesagt, wir stoppen das aber. Das ist einfach absolut keine Option, dass aufgrund dessen, dass irgendjemand dort, sei es verschulden, nicht verschulden, wie auch immer, diese Frage wird wahrscheinlich irgendwann mal geklärt werden. Aber einfach weil da nicht gut gewirtschaftet wurde, das so viele Existenzen auslöscht, haben wir gesagt, geht nicht, machen wir nicht. Wir haben in der Vergangenheit Reserven, Assets etc. aufgebaut und wir liquidieren die. Und da sind wir jetzt beim Thema, weil ein großer Teil davon war Bitcoin.
Vielleicht glaubst du an Bitcoin, aber dein Portfolio steckt noch komplett in klassischen Wertpapieren. Oder du willst Familie und Firma absichern, ohne dich mit Private Keys oder Verwahrung beschäftigen zu müssen. Dann schau dir die Lösungen von Incrementum an. Die Investmentfonds, gemanagt von den Experten Marc Wallek und Ronald Stöferle, kombinieren Bitcoin, Gold und andere Werte und bieten so eine smarte Lösung für alle, die Inflationsschutz suchen und gleichzeitig flexibel bleiben wollen. Zusätzlich bietet Incrementum auch exzellentes Research zu Bitcoin und Gold. Pflichtlektüre für alle, die sich ernsthaft mit dem Thema beschäftigen. Schau vorbei auf incrementum.li/bitcoin. Viele von euch wollten schon immer mal selbst Bitcoin minen, aber ohne riesige ASICs oder komplizierte Setups. Genau dafür gibt es den BitX Solominer von solomining.de. Kompakt, leise und perfekt für Solomining. Das heißt, du kannst direkt Blöcke finden ohne einen Pool. Und jetzt gibt es noch 5% Rabatt mit dem Code WasBitcoinBringt in einem Wort. Probier es aus, solomining.de.
Okay, erstens auch für mich wahnsinnig spannend, einfach diesen Einblick zu bekommen, in wie eine Krise sich durch unternehmerische Beziehungen arbeitet. Weil wir ja,
für uns auch spannend.
Man möchte es eigentlich, möchte die Erfahrung nicht machen, aber wenn man sie gemacht hat, ist man schlauer. Spannend insofern, weil ja immer in den Zeitungen steht dann immer, das ist die deutsche Autoindustrie.
Ja.
Krise in der deutschen Autoindustrie. Was das bedeutet, ja, anhand eines vergleichsweise kleinen Motorradherstellers, kannst du nicht vergleichen mit, keine Ahnung, VW, ja, aber da kann man das vielleicht besser beobachten,
ja. Ja,
quasi im Reagenzglas. Das ist das eine. Das zweite ist, und jetzt weiß ich wieder, was du gemeint hast mit Fäkalausdruck, die Schlagzeile war natürlich, Bitcoin hat uns den Arsch gerettet.
Richtig, genau.
Warum hattet ihr Bitcoin-Reserven?
Du, wir haben gut gewirtschaftet in den Jahren davor. Wir haben regelmäßig eigentlich solide Gewinne machen können. Und wir haben gesagt, als Unternehmer ist es, ich glaube, es ist auch gesetzlich irgendwo niedergeschrieben, aber es ist unsere Pflicht, einfach auch für Krisenzeiten eine Reserve aufzubauen, einfach unser Unternehmen krisensicher auch durchzuführen. Wir haben Mitarbeiter etc. und wir sind denen auch bis zu einem gewissen Level was schuldig. Ja?
Natürlich.
Und durch das, dass wir auch aus der Technik kommen und natürlich im digitalen Zeitalter etc. wirklich angekommen sind und wir eigentlich die sind, die Unternehmen dorthin hiefen, haben wir uns sehr früh damals auch schon mit dem Thema Bitcoin, generell digitale Währung etc. Befasst, haben natürlich auch andere Assets aufgebaut, aber einfach rein technologisch und da einfach nur mal kurz gesagt, ich bin netter Techniker bei uns, ich verstehe das schon vom Konzept so ein bisschen, ja, aber ich habe einfach wirklich gute Leute bei mir, die sich damit wirklich im Detail befasst haben, die sich das sehr, sehr gut auskennen und die einfach verstehen, dass technologisch das, was hinter Bitcoin steckt, das Blockchain-System und es eines der sichersten und transparentesten Dinge ist, die es gibt. Mhm. Und für uns war dadurch klar, dass es einfach ein Konzept ist, beziehungsweise eine Währung in dem Sinn, ein Asset, wo wir auch Reserven drinnen anschaffen müssen. Und haben dann recht früh, ich glaube, es war der Marktpreis damals irgendwo 20.000 herum, 2 Bitcoin in unsere Assets mit aufgenommen. War eh spannend. Bitcoin als Unternehmen, das war eigentlich eine Zeit, wo das noch nicht wirklich so gängig war. Unser Steuerberater selbst hat sich mal informieren müssen, wie funktioniert denn sowas überhaupt?
Genau, da muss man erstmal den eigenen Dienstleister, den Steuerberater das beibringen.
Richtig, genau.
Und das haben wir uns seitdem auch noch nicht weiterentwickelt, also oder nicht viel weiterentwickelt. Also 20.000, das ist immer jetzt was, das muss jetzt so ungefähr ja 2020 eigentlich sein. Ne?
Ich glaube, das kommt hin, ja.
Ja. Und gut, das heißt, ihr habt das aufgenommen, ihr habt das in die Bilanz der GmbH genommen.
Richtig, genau. Ja. Genau, hatten das als Asset, hat sich auch seitdem dann kurstechnisch natürlich sehr gut entwickelt. Wir haben uns gefreut und vor allem, wir mussten es ja nie angreifen.
Ja.
Grundprinzip bei uns auch HODL, also wir ein Asset, das wir eigentlich halten wollen, langfristig. Und aber auch das Tolle daran, ein Asset, was unheimlich schnell liquidiert werden kann in Situationen wie diesen. Und haben dann, ich glaube, ich weiß jetzt die genaue Summe nicht auswendig, aber ich glaube, wir haben einen Bitcoin liquidiert, einen ganzen, zum Kurs von, waren es 90, 95 oder sowas. Und
ein ausgezeichneter Kurs.
Ausgezeichnet, also wir waren auch wirklich froh, wie sich das Ganze entwickelt hat in der Zeit. Und dass wir nicht zum Beispiel beide liquidieren mussten, also dass wir noch Assets halten konnten und werden wir natürlich in der Zukunft auch wieder aufbauen. Ja. Aber das hat halt einfach kurzfristig so einen Liquiditätsschub gegeben. Und nochmal, wir waren ja in dieser Zeit nicht irgendwo im Minus oder so, da haben schlecht gewirtschaftet. Und das ist das, was sich viele Menschen da draußen, wenn ich ihnen das sage, gar nicht so vorstellen können, wenn sie nicht unternehmerisch unterwegs sind. Nur wenn du ein Plus dastehen hast in der Bilanz, wenn du einen Gewinn machst, heißt das nicht, dass das Geld am Konto ist. Das ist in vielen Phasen dieses ganzen Produkt-Dienstleistungszyklus ein sehr theoretisches Konzept. Mhm. Und Gehälter kannst du aber nur zahlen von dem, was tatsächlich am Konto ist, wo die Bank tatsächlich sagt, ja, das kannst du jetzt überweisen.
Das ist der Unterschied zwischen quasi Bilanzsumme und Liquidität.
Richtig.
Das ist die, sozusagen, eine Firma ist kein privater Haushalt.
Absolut richtig, ja.
Sondern eine Firma kann hat Assets, die ganz anders, und Bitcoin aber ist, wie du richtig sagst, liquide, das heißt, das ist quasi ein Anlage-Asset, das man aber sofort auch zu Liquidität umwandeln kann.
Richtig.
Wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Hausnummer, eine Maschine habe, die ich verkaufen kann, die etwas wert ist, bis die mal verkauft ist.
Dann musst du mal einen Käufer finden, genau. Dann musst du einen Kaufpreis bestimmen etc. Das ist natürlich, der freie Markt gibt es her. Mit dem Asset Bitcoin, natürlich auch mit anderen Assets, Aktien etc.,
ja.
Sind ähnlich schnelle Transaktionen möglich. In diesen Jahren jetzt einfach für uns nicht die gleiche Performance, kann man gut erwischt oder nicht, möchte da jetzt nicht drüber diskutieren, wie das mit den ganzen Kurs etc. ist, sondern bei uns hat es einfach sehr gut funktioniert, gut reingepasst, haben es liquidiert, hatten das Geld am Konto, konnten Gehälter überweisen, konnten alle Partner pünktlich bezahlen. Alle übrigens sehr, sehr froh, also was ich dann Nachrichten da noch gekriegt habe, weil es ist zumindest in den Kreisen, wo wir unterwegs waren, wir haben ja auch viele andere Sublieferanten kennengelernt, nicht Usus gewesen, sondern die Dinge sind halt, wie Unternehmer halt natürlich irgendwo so ein bisschen denken, hey, ich hab's nicht, jetzt muss ich mit denen reden, kann ich das ein bisschen später zahlen etc. Was ja voll fein ist, wenn man drüber redet. Wenn ich mit meinem Partner gesagt hätte, hey, wir haben gerade das Geld nicht, ist es okay, wenn wir in 14 Tagen zahlen? Dann hätten die wahrscheinlich auch gesagt, hey, voll fein, ihr wart bis jetzt gute Partner, alles okay. Wir haben aber gesagt, das kommt einfach für uns nicht in Frage, deswegen überweisen wir. Und damit haben wir eigentlich diese ganze Welle so ein bisschen zumindest alles, was hinter uns gekommen ist, gestoppt und mit dieser Liquidierung dann auch eigentlich nur in dem Monat Troubles gehabt, wenn man so sagen will. Die Liquidität dann natürlich durch das, dass irgendwann die Zahlungen gekommen sind etc., automatisch wieder gehabt, weil wir hatten ja ein gutes Wirtschaftsjahr. Nur diese über 200.000 Euro, wenn wir dann die Ust etc. noch ausgerechnet bekommen jetzt im Jahresabschluss, die sind weg. Mhm.
Das heißt, ihr habt dann quasi auch den zweiten Teil, eigentlich läuft gerade das zweite Teil des Tests Bitcoin als Reserve. Der erste Teil ist, ich kaufe Bitcoin. Ja. Der 1,5. Teil ist, ich sage meinem Steuerberater, ich habe jetzt Bitcoin gekauft, kümmere dich drum. Ja. Und der zweite Teil ist dann, ich verkaufe Bitcoin, um quasi die Liquidität zu bekommen,
ja,
dafür, wofür ich sie ja ursprünglich angelegt habe.
Richtig.
Ja. Und jetzt muss der Steuerberater sich darum kümmern, zu sagen, das wird jetzt so und so versteuert und das ist so und so bilanztechnisch wirksam, bla bla bla. Genau. Aber das ist ja alles erst nächstes Jahr.
Richtig. Ja? Ist es so wie angenommen? Das ist im Endeffekt dann die Frage. Egal wie, auch wenn es der Worst Case wäre und wir würden doppelt, dreifach irgendwie drauf Steuern zahlen, weil I don't know, hat es uns trotzdem geholfen. Und das ist eigentlich das, was am Ende des Tages zählt, oder? Wir haben die Liquidität herstellen können, wir hatten das Geld, wir konnten die Partner bezahlen, die Gehälter bezahlen, Gelder sind langsam wieder gekommen und ein, zwei Monate später haben wir wieder ganz normal einen Betrieb aufnehmen können. Wir waren ja immer positiv. Wir haben ja dieses Geld in der Bilanz, in der Theorie. Die Reserven sind auch da und werden jetzt natürlich auch wieder weiter aufgebaut. Aber in dieser Situation war es unheimlich wichtig, schnell an liquide Mittel zu kommen.
Kannst du ein bisschen was darüber erzählen? Habt ihr zwei Bitcoin gekauft? Habt ihr die Dann war es das? Oder habt ihr dann Sparplan laufen? Oder wie funktioniert das? Wie funktioniert das in der Praxis? Wie hält man als Firma überhaupt Bitcoin? Habt ihr da eine Bitbox oder wie funktioniert das?
Natürlich. Wir haben es so gemacht, dass wir haben es nicht genau zum gleichen Zeitpunkt die zwei gekauft. Wir haben sie hintereinander gekauft. Wir haben es dann gehalten. Wir haben als Firma keinen Sparplan. Mhm. Habe ich privat. Einfach mit einem Ledger über Coinfinity. Da einfach einen Sparplan eingeschaltet. Klassisch HODL. Auch wie es alle meine Techniker mir sagen und wie ich es mittlerweile natürlich auch verstanden habe. Aber da, wo auch immer man seine Bitcoins bezieht, ja, das Wichtigste ist eigentlich, dass man es selbst aufbewahrt, ja, in meinen Augen. Ja. Und wir hatten es, wir haben es aber auch auf Hardware-Wallets und wir haben bei uns ein Multi-Signature-Setup. Wenn du da technisch mehr drüber wissen willst, wie das funktioniert, ruf ihn Chris nochmal an.
Ja.
Der ist schon mal da, aber das verstehe ich nicht im Detail, aber es braucht im Endeffekt zwei, ja, von den Keys, damit wir darauf zugreifen können und die moven können. Ja.
Es bedeutet, dass es nicht so wie bei einer anderen oberösterreichischen Firma passiert ist, vor ein paar Jahren eine Sekretärin den Zugriff auf die TANs der Bank hat und mehrere Millionen mit einem Klick überweisen kann, sondern du brauchst zwei Leute, die...
Kann ja nicht mal passieren, ja.
Das ist, tut mir auch leid. Ich meine,
absolut.
Jetzt war ja der Bybit-Hack vor einiger Zeit.
Ja.
Das war ja auch so eine Phishing-Attacke. Ja. Und ich glaube, erst vorgestern Abend läutete mein Handy am Abend um 18:30 Uhr, deutsche Nummer. Ich denke mir, okay, hebe ab. Ja, hielt, grüß Gott. Und dann kommt ein Tonband, Binance, Two-Factor Authentication, your funds are not safe anymore. Machen Sie das jetzt. Ein Tonband.
Okay.
Ja, habe ich noch nie erlebt. Also die Scams, aus welchen Richtungen die alle kommen. In Amerika ist es ja mit diesen Scammerrufen schon so, dass die sagen ja, die heben mir das Handy nicht mehr ab. Ja, ich bin das noch nicht, so weit bin ich noch nicht. Ja. Ja. Aber dass mir ein Tonband-Scam kommt, ja, und ich bin inzwischen Gott sei Dank so abgehärtet, dass mich das nicht mehr. Ich habe mal Geld verloren durch einen Scam tatsächlich, einen Fiat-Scam.
Ui.
Habe ich schon mal erzählt. Soll ich die Geschichte erzählen?
Ich kenne sie nicht.
Ich hatte am Anfang meiner Selbstständigkeit, war ich einfach völlig überarbeitet. Ja? Mhm. Das war so das erste halbe Jahr. Ja? Und da bist du in dieser permanenten Ding. Und da hatte ich, und das war mein großer Fehler, so bescheuert, ist eine wichtige E-Mail von einem wichtigen Projekt, ist im Spam-Ordner gelandet.
Okay.
Und ich wusste nicht, was ich machen soll, um das zu verhindern für die Zukunft. Also habe ich den Spam-Filter ausgeschaltet. Und habe mir gedacht, Nico, du bist seit 25 Jahren im Internet, du kannst das. Und dann bekomme ich eine E-Mail von EasyName, also von meinem Provider, von meiner Website, dass ich jetzt bitte die jährlichen Gebühren bezahlen soll sonst wird meine Website gesperrt.
Ja.
Sie ist schon gesperrt oder was auch immer. Und der Fehler, den ich gemacht habe, ist, ich hatte das auf meiner To-Do-List. Wochenlang auf meiner To-Do-List und es ist in meiner Inbox gelegen und es hat mich. So. Und dann habe ich das irgendwann einmal gedacht, so, jetzt mache ich das endlich, damit das erledigt ist. Und gehe auf die Easename-Website, finde dort keine Rechnung. Meine Website ist noch nicht gesperrt, die ist noch gelaufen. Ja? Mhm. Das hätte erste Red Flag.
Ich wollte gerade sagen, ja. Ja? Okay.
Aber weil ich so im Stress war, weil ich mit anderen Dingen beschäftigt war, das erledigt haben wollte, habe ich einen von drei entscheidenden Fehlern gemacht. Erster entscheidende Fehler war, ich habe mir das E-Mail nicht mehr genau angeschaut, weil wenn ich das nämlich weitergelesen hätte, hätte ich festgestellt, dass das irgendwann unten in Schwedisch weitergeht. Ja? Erster schwerer, fairer Fehler. Zweiter schwerer Fehler, ich habe die Rechnung nicht gefunden, also klicke ich auf den Link im E-Mail. Ja? Um eine Zahlung zu Dings und dann kommt eine Zahlung Ding, dann mache ich das mit meiner Kreditkarte. Dritter schwerer Fehler, fataler Fehler, ich bestätige die Kreditkartenzahlung auf meinem Handy mit Two-Factor Authentication von der Bank. Dann ruft mich am Nachmittag desselben Tages, ruft mich die Bank an und sagt, Sie haben da jetzt gerade 3.000 Euro an ein Hotel in Abu Dhabi überwiesen. Sage ich, bitte was? Ja? Sagt sie, ja, ob ich das will, sage ich, nein, um Gottes Willen, stoppen Sie das. Lege ich auf, denke mir, Fiat Money ist schon geil, weil mit Bitcoin hätte ich das nicht mehr stoppen können. Zwei Tage später ruft die Bank wieder an, sagt, shit, wir sind drauf gekommen, Sie haben es ja mit Two-Factor Authentication bestätigt. Sage ich, ja. Sagt sie, dann können wir es nicht mehr zurückholen. Das Geld ist
weg. Oh no.
Weil ich es bestätigt habe. Da ist mit dem Moment, wo ich sage, Dings, genauso wie bei einer Bitcoin-Transaktion,
Sie geben es frei.
Dann ist es freigegeben und die Bank kann nicht mehr dieses klassische Zurückholen machen, behaupten sie, sagen sie. Es ist dann so weit gegangen, dass ich mir dann dieses Hotel in Abu Dhabi rausgesucht habe, habe sie dann ein E-Mail geschrieben und gesagt, bitte Leute, geht so wenigstens ein Zimmer.
Ja. Hast du es gekriegt?
Nein, natürlich. Ah. Und seitdem haben wir den Spam-Filter wieder angeschaltet. und ich erzähle das nur deswegen, weil mein Gott, ja, es ist unangenehm, es ist peinlich, aber es ist halt passiert.
Ja. Ja.
Und solche Sachen passieren halt immer wieder. Letztens auf Twitter gibt es jetzt den neuesten Scam, dass sie dir schreiben, Twitter-DMs schreiben, sie sind von irgendeinem Medium, sie finden dich so super, sie würden dich gerne zu Bloomberg Crypto zu einem Interview einladen. Und wenn die Leute dann wirklich...
Willst du sagen, ich bin gar nicht so beliebt?
Hast du sowas auch bekommen?
Ja, ab und an kriege ich sowas noch nie geantwortet, aber es klingt immer eigentlich ganz spannend.
Du, es sind Leute, aus wirklich bekannte amerikanische Finanzleute, Bitcoiner, darauf reingefallen. Einer davon hat dann seinen Twitter-Account verloren, weil die übernehmen dann einen Computer. Also du machst mit denen einen Calendly-Link, dann ja. Schicken sie dir einen Link, sagen, das ist zum Screensharen, aber in Wahrheit gibst du den Zugriff zu deinem Computer. Und innerhalb von Sekunden lassen die Skripts laufen und die alles absuchen nach Passwort, Krypto etc. Ne?
Oha.
Das ist so gefährlich da draußen.
Ja? Okay, also nie davon ausgehen, dass ich Fame bin, sondern...
Nein. Ich habe denen dann gesagt, ja, wenn du von Bloomberg bist, dann schreib mir doch eine E-Mail von einer Bloomberg.com-Adresse.
Ja, natürlich.
Sagt er, ja, haha, lol, ich check meine E-Mails nie. Sag ich, okay, danke. Ist schon gut. Ist gut, check-off.
Ein Klassiker, ja, okay. Ja, das ist, du, im Endeffekt, ist alle diese Themen sind irgendwo... angreifbar, hackbar, sobald der Mensch irgendwo dazwischen kommt, ist es natürlich Social Hacking, der Begriff, irgendwo anfällig. Alles, was im Internet ist, alle Börsen etc., die online sind, haben ein Potenzial, dass sie gehackt werden können. Banken sind natürlich unheimlich sicher und die machen immens viel, um ihre Sicherheitsvorkehrungen jedes Jahr wieder zu verstärken, ja. Etc. Aber in Zeiten, wo auch das Pentagon gehackt werden kann alles irgendwann einmal gehackt werden. Und das Einzige, wo einfach noch nicht gehackt wurde, ist per se die Bitcoin-Blockchain. Die hat einfach mehrfach bewiesen, dass sie transparent ist, dass sie unhackbar ist. Und ich glaube, dass sie einen großen Mehrwert liefert, einfach in dieser digitalen Zeit eine gewisse Sicherheit mit reinzubringen. Mhm. Ich meine, musst dir nur anschauen, was sich tut da draußen, oder? Mit den ganzen Errungenschaften, künstliche Intelligenz etc. Es können teilweise Dinge gemacht werden, du kannst nicht mehr wirklich nachvollziehen, redest du tatsächlich gerade mit dieser Person oder ist das ein Bot oder irgendwas, ja? Und
das ist nur noch viel ärger.
Absolut, wir sind da am Anfang, ja, von dem Ganzen. Und das ist einfach, wenn du dann auch noch die menschliche Schwäche mit reinnimmst und wie du gesagt hast, du warst in einer Situation, wo du einfach unheimlich viel Stress gehabt hast, etc. Du wolltest diese Dinge einfach weghaben, damit es dir natürlich besser geht, sobald die emotionale Komponente dann mit reinspielt, dann sind wir einfach unheimlich angreifbar. Und dann ist einfach ein Asset, beziehungsweise einfach diese Technologie dahinter, wirklich, wirklich was Spannendes, um einfach ein gewissen Sicherheitsbasis in diesen ganzen Bereich mit reinzubringen.
Vielleicht auch, weil du, wenn du Bitcoin nutzt, dir auch Gedanken machen musst über diese Dinge. Einfach mal Gedanken machen. Ja, und nicht so leichtgläubig. Es gibt ja auch dann die Geschichten so WhatsApp, so Papa, das ist meine neue Nummer.
Ja.
Ja, das geht auch auf die Emotion.
Ich weiß genau, dass mein Papa drauf reinfallen würde. Ja. Also das ist ja das Schlimme. Nein, bitte nicht hacken. Ja. mein Papa checkt solche Sachen und schickt mir dann immer ein Screenshot, bist das wirklich du?
Ich habe schon oft solche, dass ich meine Eltern zum Beispiel, was das betrifft, briefen muss. Ja,
ja, absolut.
Und man entwickelt mit der Zeit ein gewisses Gespür, aber gut, wie sind wir jetzt bei den ganzen Hacks gerade, wegen eurem Security Setup? Aber bei euch ist ja nichts passiert, ihr seid ja sowieso Experten, und ihr habt ein Multisig Setup, das habt ihr dann verwendet, habt ihr das dann auch bei Confinity verkauft?
Ja.
Wunderbar. Und dann habt ihr das Geld bekommen, habt eure Rechnungen bezahlen können und jetzt baut ihr es wieder auf. Habt ihr das dann kommuniziert, außer in den Medien? Also habt ihr quasi auch euren Partner gesagt, hey, Bitcoin hat uns da gerettet, oder?
Wenn du Bitcoin kaufst, willst du faire Preise, volle Kontrolle und echten Support. Und genau das bekommst du bei Coinfinity. 0% Spread, eine integrierte In-App-Wallet mit echter Selbstverwahrung und ein Kundensupport, der wirklich erreichbar ist. Per Live-Chat mit echten Menschen oder sogar telefonisch. Und wenn du langfristig investieren willst, dann bietet Coinfinity eine der beliebtesten Methoden, den Bitcoin-Sparplan. So baust du dir Stück für Stück deine Position auf, ganz ohne Markt-Timing. Und wenn der Finger doch mal juckt, dann kannst du dir mit einem Smash-Buy deinen Preis sofort sichern, auch wenn das Fiat-Geld noch unterwegs ist. Auch Unternehmen profitieren von individuellen Lösungen, ob für Treasury-Strategien oder Bitcoin-Zahlungen. Und jetzt gibt es noch einen Bonus. Mit dem Code WASBITCOINBRINGT in einem Wort sicherst du dir 21% Rabatt auf die Gebühren, 6 Monate lang. Das gilt auch für Bestandskunden. Also, wenn du Bitcoin kaufst, egal ob privat oder für dein Unternehmen, dann mit Coinfinity. Alle Infos findest du auf coinfinity.co. Bitcoin, das ist Freiheit, aber nur, wenn du deine Schlüssel selbst verwahrst. Doch wie sicherst du deine Coins richtig? Mit der Bitbox O2, der Hardware-Wallet aus der Schweiz, die kompromisslose Sicherheit mit einfachster Bedienung kombiniert. Dein Private Key bleibt immer offline, geschützt durch eine duale Chip-Architektur und ein sicheres Element zur Schlüsselverwaltung. Für Phishing keine Chance. Jede Transaktion muss auf dem integrierten OLED-Display bestätigt werden. Und dank dem offenen Quellcode, also Open Source, kannst du dich selbst von der Sicherheit überzeugen. Bitcoin gehört dir, aber mach's richtig mit der Bitbox. Mehr Infos auf bitbox.swiss. Und mit dem Code, was Bitcoin bringt, in einem Wort, sparst du dir 5% beim Kauf. Hardware-Wallets sind super und wichtig, aber was passiert, wenn deine Seed-Phrase verloren geht? Genau hier kommt Seedor ins Spiel. Eine robuste, feuer- und wasserfeste Lösung, um deine Private Keys für immer sicher aufzubewahren. Denn Bitcoin ist für die Ewigkeit und dein Backup sollte es auch sein. Mit dem Code WASBITCOINBRINGT gibt es 5% Rabatt auf alle Produkte. Schau dir die Lösungen an auf seedor.io.
Zu der Zeit nicht.
Ja.
Na, wir haben im Endeffekt, waren unsere Gedanken ein bisschen in anderen Themen drinnen und zwar, dass wir einen Haufen Kohle verloren haben.
Ja.
Wir haben uns zu dem Zeitpunkt auch nicht wirklich Gedanken drüber gemacht, kann man das irgendwie vermarkten potenziell oder wie auch immer, welche positiven Aspekte kann man daraus ziehen? Wir waren einfach wirklich drauf. Ich meine, wie gesagt, wir sind insgesamt 5 Gesellschafter im Firmenkonstrukt und jeder von uns hat da einen Haufen Kohle verloren, was eigentlich... Das war das erste Mal, dass wir wirklich mit solchen Themen überhaupt zu tun hatten und dann gleich in einem Ausmaß, wo es wirklich wehtut. Mhm. Wir haben bisher immer positiv gewirtschaftet, was wirklich gut ist in einer Startup-Szene, mehr oder weniger in der IT-Dienstleistung, ein wirklich umkämpfter Markt und haben einfach ganz andere Gedanken gehabt, ganz ehrlich.
Das heißt, ihr baut es jetzt wieder auf? Es ist Definitiv. Jetzt hinter euch, egal was passiert mit KTM, wissen wir nicht. Ja?
Richtig.
Aber wir haben jetzt ein Beispiel für eine positive Bitcoin-Treasury-Strategie vor Michael Saylor. Tesla hat das ja auch gemacht. Tesla hat ja, glaube ich, 15.000 Bitcoin gekauft und dann 5.000 verkauft, weil sie Geld gebraucht haben. Und, die offizielle Begründung war dann, wir haben die Liquidität getestet. Was ja auch bei 5.000 Bitcoin durchaus
ein Thema gewisse Liquidität gibt, ja. Ja, mhm. Ja, voll. Na, also wie gesagt, bei uns ist es natürlich weit nicht in diesen Größen passiert.
Ja, ja.
Aber Bitcoin zu Fiat-Währung in dem Fall Euro ist einfach der Kurs in einem Bereich, wo es Sinn macht, das schnell liquidieren zu können. Und hat uns halt einfach gekauft. Ja.
Und ich glaube, es ist auch wichtig, diese Perspektive mitzubringen, weil wir sagen, weil viele in der Bitcoin-Welt sind fixiert auf Hodeln, was ja gut und wichtig ist.
Ja, absolut.
Hodeln,
absolut.
Stacken, beide Dip etc. Aber es gibt natürlich sowohl in einer Lebensphase als auch in einer wirtschaftlichen Entität, in einem Unternehmen, gibt es ja die Phase wiederum zu sagen, des Entsparens. Du musst ja, also, und das ist ja, also, es tut ja auch dann weh, nehme ich an. Man will dir die Reserven nicht auflösen.
Es tut immer weh. Vor allem, natürlich, wenn man dann liquidiert, ist die Frage immer natürlich, ist es jetzt ein guter Zeitpunkt etc. Diese Frage haben wir uns natürlich nicht stellen können. Es musste heute sein, ja.
Und das ist der Punkt. Der gute Zeitpunkt ist dann, wenn man es braucht.
Absolut.
Und es ist besser, es zu haben, als es nicht zu haben.
Ja, vor allem theoretische Kurse, oder? Das ist, habe ich jetzt aktuell diesen Eurobetrag? Nein, ich hab Bitcoin. Mhm. Ich habe rein theoretisch jetzt, wenn ich umwandeln würde, wenn ich transferieren würde jetzt diesen Eurobetrag. Aber erst wenn ich es mache, habe ich ihn dann tatsächlich und kann damit arbeiten. Und das ist, glaube ich, wie gesagt, ich bin auch kein, du hast das vorhin erwähnt, keine Anlageberatung etc. Dieses ganze, was ist jetzt der Kurs etc., das bringt da alles genau gar nichts, wenn du das nicht machst am Ende des Tages. Und dann, wenn du es machst, ist es relevant, natürlich. Wir haben eine super Steigung gehabt. Dann fragen wir sie aber auch nicht im Hinterkopf vielleicht ein bisschen. Und natürlich, wir sind alle jung, wir wollen immer das Beste rausholen. Wir sind alle getrieben und möchten mehr und mehr. Wir sind Unternehmer. Aber wir fragen uns dann nicht, hätten wir jetzt 5.000 mehr oder weniger machen können, sondern wir denken uns, Alter, richtig geil. Wir haben unsere Mitarbeiter bezahlen können, unsere Mitarbeiterinnen bezahlen können und von denen hat eigentlich niemand gemerkt, dass das war. Wir haben es ihnen natürlich dann nachher gesagt, hey, es ist einmal kurz eng gewesen etc., aber in der Situation gibt es keine Zeit, dass man sagt, hey, jetzt gerade ist es eng und übrigens, ich weiß nicht, ob ich da Gehalt morgen zahle, sondern zahlst das einfach.
Habt ihr ihnen kommuniziert, die Bitcoin-Geschichte, den Mitarbeitern?
Ja, definitiv. Also die haben das immer gewusst, dass wir Bitcoin halten, dass wir Bitcoin als Asset gekauft haben und auch, woher das Geld in der Situation kam. Wir sind in der Firma relativ, ich sage es oft, nicht falsch verstehen, radikal transparent. Also wir binden ihnen diese Infos einfach aufs Auge, wurscht, ob sie es wissen wollen. Einfach, weil wir finden, unsere MitarbeiterInnen müssen verstehen, dass das alles nicht einfach ist, dass 200.000 Gewinn oder was auch immer dann in einer Bilanz stehen kann, das ist nicht jetzt immens viel Geld, sondern das ist, ich kann die Gehälter einen Monat lang zahlen. Ja.
Ja, ja.
Das ist, wir haben über 30 MitarbeiterInnen. Das kommt einfach vor allem in der IT-Szene. Das sind, sind hochbezahlte Fachkräfte, ja, die einfach wirklich viel Gehalt bekommen im österreichischen Durchschnitt. Und dieses Geld musst du einfach monatlich transferieren. Was da Gelder laufen, als Privatperson kann man das irgendwie nicht wirklich nachvollziehen. Mhm. Ich selbst auch, wenn ich so unternehmerisch Dinge mache, ich habe mehr oder weniger so ein bisschen die kaufmännische Leitung oder beschäftige mich mit sehr vielen kaufmännischen Themen bei uns. Und dann so in den Privatmodus zu switchen und dann einmal essen zu gehen etc. und dann einfach mit anderen Summen zu tun zu haben. Aber das sind trotzdem relevante Summen, nur in einem anderen Kontext. Und das, finde ich, sollten die Leute auch verstehen, damit sie solche Dinge auch nachvollziehen können. Und ich glaube, dass bei uns in der Firma so gut wie alle, wenn sie es vorher noch nicht waren, jetzt pro Bitcoin sind.
Ja gut, ich meine, das war wirklich eine praktische Anwendung von Bitcoin als Wertspeicher, von Bitcoin als Reserve. Und der Unterschied zwischen einer Reserve und einer Liquidität ist dann auch mal klar. Also ja. Der Unterschied ist einfach auch ein psychologischer. Das ist eine Reserve, das musst du erstmal durch Multisig in Bewegung setzen.
Richtig.
Aber wenn das nämlich als Euros auf dem Konto liegen würde, so wie im Privathaushalt auch eine Firma findet dann schon irgendeinen Anwendungsfall dafür.
Ja, ist sicherlich uns auch mal so gegangen. Ja, das ist, also du hast vollkommen recht, das ist auch im Privaten etc., also Ich selbst mache es auch so, diese Dinge zu trennen. Und wenn alles auf dem Konto wäre, davon abgesehen, dass natürlich der Zins eines Tagesgeldkontos...
Davon abgesehen.
Also über den brauchen wir jetzt gar nicht reden. Ja.
Davon
Aber wenn das Geld verfügbar ist, dann kann man Dinge damit machen. Und in dem Moment, sobald man kann, gibt es auch viele Dinge, damit tatsächlich Macht. Und sobald es irgendwo, auch wenn die Hürde nicht groß ist, also auch wie bei uns das Multisig-Setup, das ist ja keine Riesenhürde,
ja, ja.
Aber es ist eine Hürde. Und in dem Moment wird es nicht sofort gemacht. Und wenn dann die Grundeinstellung auch noch ist, diese Assets eigentlich halten zu wollen und aufzubauen, dann ist es natürlich noch mal eine gedankliche, eine physische Hürde. Und damit ist es tatsächlich auch möglich, Vermögen, Speicher, Assets, wie auch immer man es nennen möchte, aufzubauen, die einen in der Krisensituation dann tatsächlich helfen. Und wenn es dann die Krise nicht gibt, dann hat man heute halt Speicher und kann dann tatsächlich irgendwann einmal etwas anhäufen, womit man auch schöne Dinge machen kann. Weil sich aus der Krise zu retten ist zwar unheimlich wichtig, aber es ist nicht schön. Wir haben es wahrscheinlich dafür gemacht, dass wir irgendwann schöne Dinge machen können, sind aber jetzt wirklich froh, dass wir es in der Krise gehabt haben.
Und ihr habt ja nur 50% eurer Reserven mobilisieren müssen.
Richtig. Und hoffentlich in Zukunft waren das dann nur in Verhältnis 10, sei es 1%. Ich weiß es nicht, was in Zukunft möglich ist.
Wir wünschen euch alles Gute für die Zukunft.
Dankeschön.
Das mega spannend. Danke, dass ihr das teilt, auch diese Geschichte. Ich finde das auch richtig cool. Ich glaube, einer der für mich der Trends, die ich derzeit sehe, im positiven Sinne, bei Bitcoin sowieso, ist dieses, was so, diese Transparenz, die Ehrlichkeit. Es ist alles nichts Verruchtes. Es ist auch nichts Schlimmes, als Firma mal in einen Liquiditätsengpass zu kommen.
Ja.
Es ist völlig in Ordnung, darüber zu reden. Und ich finde das toll, dass ihr das macht. Und genauso sollte man mit diesen Dingen umgehen. Und so lernt man dann auch, wie das mit Bitcoin funktioniert und so weiter. Habt ihr eigentlich für die Mitarbeiter auch diesen transparenten Lohnzettel, wo die echten Lohnkosten draufstehen?
Du fragst mich Sachen.
Also wenn ihr es nicht habt,
tatsächlich, dann... Ich habe tatsächlich die Lohnzettel... Rüge an mich selbst, ich habe sie, glaube ich, noch nie angeschaut.
Also es gibt ja, ich glaube sogar, dass das Standard, unsere linksliberale Zeitung, die machen das.
Du meinst die Arbeitgeberkosten, dann tatsächlich, was ist das Bruttojahresgehalt und die dann
der Nettolohn? Brutto, also quasi was
kostest
du eigentlich? Es gibt ja diesen Euphemismus von Lohnnebenkosten. Das sind ja eigentlich keine Lohnnebenkosten, das sind Lohnkosten. Es gibt eine Gesamtsumme, die das Unternehmen zahlen
Richtig.
Muss an die Mitarbeiter.
Richtig.
Aber bei den Mitarbeitern kommt nicht mal das Brutto, normalerweise sehen die Mitarbeiter nicht das richtige Bruttogehalt, sondern da kommen eben noch die Lohnnebenkosten.
Das meinst du, ja. Nein, das haben wir sicher nicht bei uns, aber das wäre ein richtig spannendes Thema.
Es ist nämlich interessant festzustellen deswegen, weil ich glaube, dass der Standard das eingeführt hat und am Tag, nachdem die Lohnzettel ausgegeben werden, wenn die Zeitung erscheint, ist der einzige Tag, wo niemand in den Meinungsseiten höhere Steuern fordert.
Ja, das verstehe. Du, also grob überschlagen natürlich, es unterscheidet sich jetzt von Arbeitskraft zu Arbeitskraft, aber das sind am Ende des Tages, Summe X wird überwiesen und 2/3 kommen bei der Person an.
Es ist Wahnsinn.
Also ein Drittel kommt an, 2/3 kommt bei der Finanz an. Ja.
Ein Drittel kommt
beziehungsweise
an.
Beziehungsweise SV, Finanz etc. alles zusammen. Aber ein Drittel kommt an bei der Person, die arbeitet.
Es ist ein Thema für sich.
Ja, absolut, absolut.
Ein Thema für sich, das man auch nur sieht, wenn man die GmbH-Seite sieht.
Ja.
Ja, und es ist völlig absurd. Also hast du in Österreich irgendwie eine Abgabenquote von 70%, wenn du das alles durchrechnest. Ja,
es wird schon hinkommen. Ja.
Das heißt ja dann auch noch Mehrwertsteuer, wenn du in den Supermarkt gehst.
Ja, natürlich.
Immer vergessen.
Das heißt also, die besteuerten Gelder werden ja besteuert, damit sie besteuert werden, um besteuert zu werden. Also am Ende des Tages, du zahlst ja dauernd nur Steuern.
Ja, wir haben Steuern, die dafür da sind, damit gewisse Aktivitäten nicht gemacht werden, so wie eine CO2-Steuer.
Ja.
Aber gleichzeitig besteuern wir auch Dinge, wo wir wollen, dass sie gemacht werden, wie Geld verdienen, arbeiten gehen und so weiter.
Ja, sicher, weil man muss ja besteuern. Das ist ja Grundprinzip.
Und dann haben wir auch noch Ökonomen, die uns erklären, eigentlich brauchen wir gar keine Steuern, weil wir können das Geld eh einfach drucken. Was wir de facto auch tun, aber wir machen trotzdem Steuern.
Ja, das, wenn du es jetzt so erklärst, klingt es so nach einem relativ kaputten System irgendwo. Ja, das du das Vier-Konzept, weißt du.
Ja, es ist wild, aber wichtig ist, dass man den Humor nicht verliert.
Nein, weißt du, am Ende des Tages, wir sind in Österreich, wir haben es gut. Also ja. Gegen Österreich kann eigentlich niemand was sagen. Das ist ein wahnsinnig tolles Land. Wien, lebenswerteste Stadt der Welt, ewig gewesen. Ich glaube, dieses Jahr irgendwie vielleicht mal Platz 2 oder sowas geworden. Aber
für Wien. Diese lebenswerteste Stadt der Welt, das sind ja irgendwelche Umfragen für Top-Manager von internationalen Konzernen, wo dann verglichen wird, wie viel kostet die internationale Schule in Abu Dhabi und wie viel kostet sie in Wien. Da geht es ja nicht wirklich darum, wie ist der Sauberkeitszustand auf der Reinbrechtsdorfer Straße, der übrigens besser geworden ist.
Und die ist auch schöner geworden.
Ja, ja.
Also
wie
du schon herkriegst. Also
ja, trotzdem, man könnte, also sowohl was Wien betrifft, absolut, als auch was Österreich betrifft, ja, wir haben es gut, gar keine Frage, aber das Potenzial, es noch viel, 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 viel besser zu haben,
das wäre Potenzial ist riesig.
Enorm.
Das ja. Potenzial ist riesig und wir haben viele, viele Mittel eigentlich, die sicherlich nicht immer ideal verwendet werden. Wir haben aber auch viele Dinge, die einfach wirklich super laufen und das muss man, glaube ich, auch mal sagen.
Ja.
Und wir sind ja nicht umsonst Unternehmer in Österreich. Es gibt natürlich Steuerparadiese etc. und alle diese Dinge, wenn dann am Ende des Jahres vor allem die Körperschaftssteuer kommt und mehrere hunderttausend Euro in Steuern laufen, dann überlegt man diese Dinge. Ja.
Ja.
Da zahle ich 25%, da zahle ich 27,5% Käst, was auch immer. In Dubai habe ich zeitlang nichts gezahlt, jetzt auch wieder ein bisschen was.
Ja,
Malta, Co. Es gibt alle diese Überlegungen. Und wie ist sowas überhaupt machbar? Können wir das machen? Macht das Sinn? Das sind Gedanken, die man sich macht am Ende des Tages. Wir sind bis jetzt aber hier. Also es hat auch einen Grund natürlich.
Letzte Frage, lieber Markus, weil ich dich schon da sitzen habe, weil es mir jetzt auch aufgefallen ist. Wie ist das mit Outgesourcen, gerade im IT-Bereich? Ja, was ist mit keine Ahnung, Indonesien, Philippinen, Indien? Arbeitet ihr dort mit den Leuten auch oder gibt es da andere Firmen, die Lohnkosten drücken oder wie ist da die Lage?
Es wird, mir kommt vor, in Österreich gibt es neben einer Sparte, die so versucht, Qualität sehr, sehr hoch zu halten und die wirklich darauf schaut, hey, wie kann ich die bestmöglichen Produkte bekommen, wie kann ich wirklich qualitativ hochwertige Dinge bekommen. Und ein großer Teil von Qualität ist in meinen Augen einfach hervorragende Kommunikation. Und die funktioniert am besten ohne sprachliche Barriere, am besten, wenn einfach gewisse Kriterien, sei es kulturelle Aspekte, sei es auch wirklich Themen rund um Clean Code etc., jetzt wenn wir wieder auf die Entwicklung eingehen, yeah, die einfach gleich angesehen werden. Und dann gibt es die Sparte, wo ein immenser Preisdruck herrscht, vor allem in Österreich ganz, ganz schlimm im öffentlichen Bereich, weil bei Ausschreibungen etc. Teilweise 60%, 70%, 80% der Preis ein Kriterium dafür ist, wer darf jetzt dieses Projekt umsetzen. Das heißt, wenn Kaufhaus Österreich war ja medial ein sehr plakatives Beispiel.
Wahnsinn, das ist ja schon wieder
ewig her.
Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern.
Ewig her, aber ist vielleicht eines davon, wo die Leute noch kennen.
Aber lass uns das kurz erklären für unsere deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer. Also das war quasi, die Regierung gesagt, wir machen jetzt ein Amazon? Oder was war das?
Ich weiß es gar nicht, was eigentlich versucht worden ist zu machen.
Das war während der Pandemie auch, oder? War das während der
Genau.
Pandemie? Das war so,
die Idee war, österreichische HändlerInnen irgendwie auf eine Plattform zu bringen, damit ihr Angebot verkauft werden kann. Und in der Theorie klingt das ja gar nicht so schlecht. Am Ende des Tages war es nichts anderes wie eine Search, wo so halb okay, manchmal funktionierend, manchmal nicht.
Also im Grunde Geizhals,
eine Liste gegeben hat.
Aber mit Steuergeld.
Geizhals mit Steuergeld und nicht ganz so gut.
Ja.
Ja. Ich glaube, die Idee war nicht schlecht, aber am Ende des Tages hat das über 500.000 Euro gekostet, was dann natürlich andere Sicherheitsvorgaben etc. Ist aber trotzdem ein plakatives Beispiel. Ich glaube, 4 Entwickler in einem halben Nachmittag in einem kleinen Hackathon auch auf die Beine gestellt haben. Weiß ich nicht, ob das jetzt preis-leistungstechnisch ein guter Stundensatz ist, ob man das jetzt dann besser aushandeln hätte können. Aber natürlich auch in der Ausschreibung ist es drum gegangen, wer macht uns den besten Preis pro Stunde. Und dann können Großkonzerne, in dem Fall war es wahrscheinlich die Accenture, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, pro Stunde einfach, wer kommt mit dem billigsten Preis da antreten. Und wenn die Profile dann gut ausschauen und in diesen Ausschreibungen wird ganz, ganz oft auch natürlich beschönigt, beziehungsweise es gibt verschiedene Konzepte, wo Leute angepriesen werden, die setzen das um Und dann hast du aber Klauseln, um dieses Schlüsselpersonal zu ersetzen. Und dann machst du das ein paar Mal in der Form, sonst sind Leute, die das wahrscheinlich eh gar nicht so gut kennen, beziehungsweise einfach langsamer machen.
Wobei das ja ein allgemeines Urteil ist und kein konkretes jetzt auf diesen Fall bezogen.
Na, absolut. Das ist ein ganz, ganz eine allgemeine Geschichte. In dem Fall, ich habe den Einblick nicht. Ich sehe nur, was ist gekommen, was hat es gekostet und denke mir, wir programmieren so Zeug und ich weiß nicht, ob wir das überhaupt schaffen, so viel Preis dafür aufzurufen. Ja, sei wurscht. Und so ist das ganze Ausschreibungskonzept. Und am Ende des Tages, ich weiß nicht, wie man es gescheiter machen kann, weil es muss irgendwo ein faires Kriterium im Hintergrund geben, weil es ist und bleibt österreichisches Steuergeld. Ja, es muss irgendwo Vergleichbarkeit geben. Ja, nur wie bemisst man das Ganze? Und da ist sehr viel Spielraum, beziehungsweise da ist halt in den letzten Jahren sehr viel einfach nicht in Ordnung gelaufen.
Ja.
Und wenn dann dieser ganze Preisdruck etc. reinkommt, dann gehen viele der Riesen, der riesigen IT-Dienstleister natürlich auch zuerst Richtung Osten, ja, aber auch Südosten etc. in einfach Niedriglohnländer und beziehen dort ihre Arbeitskraft, wo per se ja nicht schlechte Entwicklung ist, überhaupt nicht. Aber es geht sehr viel verloren, Zeitzonenunterschied, sprachlicher Unterschied. Du hast einfach andere kulturelle Aspekte, wie gehen die Menschen miteinander um, etc. Das sind alles Dinge, die dann natürlich mit einlaufen in das Ganze. Und nichtsdestotrotz hat es auch nicht nur mit dem, dass du in ein anderes Land etc. gehst, weil wir haben auch in der Vergangenheit mit slowakischen Firmen, polnischen Firmen, bulgarischen Firmen super zusammengearbeitet. Also um das geht es überhaupt nicht. Sondern es geht einfach darum, dass dann auch teilweise wirklich Leute mit weniger Erfahrung, die weniger gesehen haben, die vielleicht eine andere Einstellung zu Clean Code etc. haben und diese Qualitätskriterien, die stehen nicht drinnen in der Ausschreibung. Ja. Es steht drinnen 3 Jahre Entwicklung von React, Frontend-Sprache. Und wenn er das hat, passt er.
Mein Lieber, die Geschichte mit den Steuergeldverwendung, das geht jetzt erst los. Das hat da mit der Miele angefangen, jetzt hat der Musk damit angefangen, jetzt fangen die Deutschen damit an. Das wird eines der ganz großen Themen hoffentlich werden der nächsten 10 Jahre, dass wir wieder auf einen Punkt kommen, wo ernsthaft darüber nachgedacht wird, wo dieses Steuergeld eigentlich hingeht. Und to be fair, das sind solche IT-Projekte, da haben wir noch relativ viel Weg bis dorthin, wo jedem klar ist sofort, Alter, da werden Dinge finanziert, das geht so nicht. Aber
absolut. Ja. Und ich bin ja auch nicht der Steuerexperte dahinter. Wie gesagt, das macht der Steuerberater natürlich, der ist darauf spezialisiert, etc. Ja, aber
das ist anderes. Der Steuerberater, den ist auch nicht, egal, wo das Geld dann nachher der Staat ausgibt.
Am Ende des Tages ja. Aber diese Dinge gilt es halt einfach. Ich sehe die von außen. Es kommt mir ein bisschen spanisch vor. Und dann gilt es eigentlich, die Recherche zu betreiben, zu schauen, hey, was ist denn da dahinter? Und kann man das erstens in irgendeiner Art und Weise so verstehen, dass es natürlich uns als Firma helfen kann? Verstehe ich das Konzept dahinter, dass ich weiß, wie kann ich denn solche Ausschreibungen gewinnen? Und wenn ich irgendwie nicht dahinter komme oder beziehungsweise es merke, dass es irgendwie nicht funktioniert, weil wir erfüllen diese Kriterien nicht, weil wir können einfach gar nicht so einen niedrigen Preis aufrufen, dann gilt es einfach zu hinterfragen, ist es denn dann, obwohl der Grundgedanke ja Fairness ist, aber ist es denn noch fair?
Ja.
Und ich möchte nicht behaupten, es ist unfair, ich möchte nicht behaupten, dass es irgendwie schlecht ist und der Staat macht schlechte Arbeit etc., aber sich einfach regelmäßig zu hinterfragen, gehört zu einem gewissen Grundqualitätsverständnis, was wir einfach bei uns in der DNA drinnen haben, was eigentlich so gut wie jede entwickelnde Person da draußen von Grund auf lernt, dass es einfach, ich werde nur besser, wenn ich dauernd schaue, dass ich besser werde.
Das ist eine wunderbare Überleitung zu unserem nächsten Thema. Du bist der Golfer.
Ja.
Und du bekommst von mir einen Bitcoin-Golf-Club-Pulli oder Hoodie.
Das ist ja richtig geil.
Von Satoshi's Brother, unserem Partner für Visionary Bitcoin Fashion. Ich habe es leider nicht da. Aber alle, die es kaufen wollen, hauen einfach rein bei Satoshi's Brother. Gibt es auch super andere Sachen. Die haben wirklich die geilsten Designs im Bitcoin-Space. Auch wenn ihr euch nicht für Golf interessiert, mit dem Code, was Bitcoin bringt, gibt es natürlich günstiger. Und du bekommst es von mir, das verspreche ich dir. Und
sehr, sehr gerne.
Jetzt sagst du mir noch, wo finde ich dich, wo finde ich Lean Coders im World Wide Web?
Viele, viele Plattformen im Endeffekt. Ich glaube, am rumtriebigsten sind wir wahrscheinlich auf LinkedIn. Wir sind jetzt keine große Marketingmaschine. Wir arbeiten am Kunden, an unseren KundInnen. Im LinkedIn am besten Markus Kirchmeier einfach. Wenn man bei leancoders.at, lean-coders.at geht, findet es natürlich auch meine Kontaktdaten, wenn jemand was braucht. Wir machen sehr, sehr gerne Bitcoin-Integrationen. Eigenwerbung natürlich. Wir machen aber im Kern eigentlich Individualentwicklung. Wir schauen, dass wir euer Unternehmen in das digitale Zeitalter bringen. Jederzeit gerne melden. Und wenn es nur plaudern oder ein Kaffee ist, ich bin offen für alles.
Ich glaube, da werden sich einige melden, weil ich weiß, dass hier natürlich auch viele Unternehmer zuhören. Und ich glaube, dass wenn man das, was du jetzt gerade erzählt hast, gehört hat, dann denkt man sich, okay, ja, das könnte funktionieren. Markus, danke fürs Vorbeikommen. Ich wünsche euch alles Gute und viel Erfolg mit der weiteren Bitcoin-Strategie auch. Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube. Das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.